Ja, lieber Herr, ich möchte dir persönlich wirklich von ganzem Herzen danken, dass du auch mein elendes kleines Leben gesehen hast, dich mir angenommen hast, erbarmt hast, gereinigt hast, erhöht hast, wiederhergestellt hast, dass ich in dir, Herr Jesus, würdig sein darf, dein Kind zu heißen, Kind des Allerhöchsten. Dafür danke ich dir, dafür danken wir dir. Und ja, wir loben und preisen dich in allem und mit allem. Und wir freuen uns auf diesen Tag, wo alles, jeder Gedanke, alles, was wir tun, alles, was wir fühlen, alles, was wir lassen, alles, was wir denken, dem Tag, wo alles Anbetung sein wird, alles völlig geheiligt, alles rundherum erneuert. Und bis dahin, Herr, sagen wir, in deiner Liebe, in deiner Gnade, in deiner Kraft, in voller Hoffnung gehen wir voran. Habt ihr Dank dafür. Amen. So. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen erholen. Die meisten werden sagen, so, jetzt habe ich eigentlich schon genug Input gehabt. Jetzt brauche ich eigentlich keine Predigt mehr. Deswegen werde ich die Predigt auch kurz halten. 12 Minuten steht im Godi-Plan. Und ich glaube, es werden auch nicht viel mehr. Und zwar geht es heute um den Text Hoffnung, weil wir einen besseren Hirten haben. Und da fängt es schon an mit dem Problem. Und zwar, ganz ehrlich, wer von euch kennt persönlich einen Mann oder eine Frau, die beruflich Hirte ist? Wer von euch kennt einen Hirten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nicht schlecht. Im ersten Gottesdienst waren es 4 von 300, jetzt sind es wahrscheinlich so 7 von 250 oder so. Genau, also ich gehöre auf alle Fälle zu der Mehrheit, die auch keinen kannten. Und dann habe ich erst mal angefangen zu googeln und gefragt, wie wird man eigentlich Hirte? Wie wird man es eigentlich? Und tatsächlich gibt es einen Ausbildungsberuf. Du kannst eine 3-jährige Ausbildung machen mit Bezeichnung Tierwirt, Fachrichtung Schäferei. Und tatsächlich gibt es da auch eine Meisterprüfung. Ich nehme an, dass das nicht in Berlin angeboten wird, sondern wahrscheinlich irgendwo da, wo es mehr Schafe und Ziegen und so weiter gibt. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Beruf des Hirten zu biblischen Zeiten total normal war. Also so wie bei uns vielleicht Lehrer, Krankenschwestern, Automechatroniker oder so. Das heißt, es war ganz normal. Jeder kannte irgendwie einen Hirten und wir eben nicht. Und deswegen möchte ich euch am Anfang kurz erklären, was meint die Bibel eigentlich mit dieser Metapher des Hirten? Warum ist das so ein wichtiger biblischer Begriff? Das zweite, gucken uns kurz an, das Problem der schlechten Hirten. Und dann das dritte, warum Jesus eben der bessere, ja sogar der perfekte Hirte für unser Leben ist. Also, was bedeutet Hirte in der Bibel? Der Hirte ist quasi das Leitungsideal in der Schrift. Es ist das Vorbild für Führer oder Verantwortungsträgerin in allen Lebensbereichen, in der Gesellschaft. Und wir können das aber auch übertragen auf den Job, auf die Gemeinde. Also Pastoren, mein Job, Pastoren, das heißt ja übersetzt Hirte, die in der Gemeindeleitung ist auch hauptsächlich ein Hirtenamt, aber auch in der Familie sollen die Eltern, vielleicht auch in besonderer Weise der Vater, aber auf die Diskussion gehe ich jetzt nicht ein, ein Hirte seiner Familie sein. Und das heißt, alle, die Leitungsverantwortung übernehmen, wo auch immer, sollen 2 zentrale Aspekte eines Hirten übernehmen. Und zwar, sie sollen einerseits leiten und führen. Das bedeutet auch, soll eine gewisse Richtung vorgeben. Die müssen auch schwierige Entscheidungen treffen, vielleicht manchen Konflikt auch austragen. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite sollen sie das Volk oder die Menschen, die ihnen anvertraut würde, sollen sie beschützen, bewahren und versorgen. Nun kann man sich also dieses Bild von dem Hirten, der seine Schafe führt, leitet, versorgt und beschützt, so sollen eben menschliche Leiter und Leiterinnen mit den ihnen anvertrauten Menschen umgehen. Und in der Bibel ist Gott quasi der Oberhirte, der perfekte Hirte. Und auch Gott wird an verschiedenen Stellen eben als Hirte bezeichnet. Vielleicht am bekanntesten in Psalm 23, wo wir sagen, der Herr ist mein Hirte. Und da wird das schön beschrieben. Es gibt einen anderen biblischen Text in Hesekiel 34. Lese ich mal Verse 12 und 15 und 16 vor. Und das beschreibt so ein bisschen, wie Gott sein eigenes, ich sag mal, Leitungsamt über uns, über seiner Welt eigentlich beschreibt. Wie ein Hirte seine Herde wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meiner Schafe annehmen. Ich hole sie aus allen Orten zurück, in die sie an jenem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Für die, die Teil von diesem Bibelprojekt ist, da hört ihr versprengt und so weiter, ist so Sprache des Exils sozusagen, und das wurde dann geschrieben. Und ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe der Herr. Die Verlorengegangenen will ich suchen, die Versprengten zurückbringen. Die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist. Okay, und deswegen ist das so ein schönes, wichtiges Amt, Hirte zu sein. Jetzt haben wir aber allerdings ein Problem, auch durch die Schrift, dass es leider viel zu viele schlechte Hirten gibt. Und es war damals so, ist auch heute noch so. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen. Aber eine Ursache, weshalb gerade auch das Volk Israel im Alten Testament, aber auch so die Zeitgenossen Jesu, warum die schlechte Hirten hatten, lag auch darin, dass sie sozusagen die Herrschaft des guten Hirten, also Gottes, nicht anerkennen wollten. Und deswegen mussten sich dann immer mit schlechten Hirten rumschlagen. Und genau sowas lesen wir in dem Text, den viele von euch hoffentlich gelesen haben in dieser Woche, Jesaja 11. Da lesen wir nämlich Folgendes, auch wieder so eine Beschreibung von einem schlechten Hirten. Jesaja 11, 16 bis 17. Denn ich werde einen Hirten im Land auftreten lassen, der die Vermissten nicht sucht, die Zerstreuten nicht sammelt, die Verwundeten nicht heilt und die Gesunden eben nicht versorgt, sondern das Fleisch der besten Tiere verschlingt, nachdem er ihnen die Klauen zerrissen hat. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Schafe verlässt. Und wenn man das Alte Testament liest, so wie wir es gerade tun in dem Bibelprojekt und gerade so am Ende, dann endet das mit so offenen Fragen, dann endet das mit so Sehnsüchten, mit so Themen, die angestoßen wurden, aber die noch irgendwie keine richtige Vollendung gefunden haben. Und Jesaja 11 spricht eine Sehnsucht an, die Sehnsucht nach einem besseren Hirten für das Volk. Trotz guter Hirten wie Esra und Nehemia oder wie Joshua, Zerubabel, wartet Gott und wartet das Volk auf einen besseren Hirten. Und das ist quasi so der Hintergrund. Und wenn Jesus dann auftritt und anfängt zu lehren, dann klingt er sich wie selbstverständlich in diese Geschichte einfach mit ein. Und er geht auch davon aus, dass seine Zuhörer genau das im Hinterkopf haben, wenn er von Hirten spricht. Und deswegen ist die Kritik an den geistlichen Führern zur Zeit Jesu lautet dann folgendermaßen, Johannes 10, Verse 12 bis 13. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe selber interessieren ihn eigentlich nicht. Okay, das ist Jesu beißende Kritik an geistliche Leiter seiner Zeit. Und er sagt, hör mal zu, liebes Volk, die geistlichen Führer, eure geistlichen Führer, die meisten davon interessieren sich überhaupt nicht für eure Bedürfnisse und Belange, sondern nur für ihre eigenen. Ihr könnt euch vorstellen, das macht Jesus dann natürlich nicht populär. Und in gleicher Weise wendet er aber das Positive, was Gott auf sich anwendet im Alten Testament, wie selbstverständlich auf sich selbst an. Und die Zuhörer, die kapieren damit, was er damit meint. Wir denken ja, das ist so ein bisschen so Sonntagsschule, ne? So Grundschule, Kindergarten, ach ja, Jesus ist mein Hirte und das ist alles so ganz lieb und nett und so. Und wir sind dann alle so ganz naturverbunden und freundlich miteinander und so. Und aber die Zuhörer von Jesus merken, wow, da ist total Sprengkraft drin, weil die kapieren, dass Jesus mit den folgenden Aussagen sich genau zu dem macht, was zum Beispiel im Psalm 23 oder in Hesekiel 34 steht. In Johannes 10, Vers 14 bis 15 sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Also die kannten immer, dass Gott der letzte gute Hirte ist. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Wir jetzt mit so ein bisschen Abstand wissen, dass dieser letzte Satz, ich setze mein Leben ein für die Schafe, das ist letztlich, dass er von seinem Tod am Kreuz spricht. Und das ist der absolute Beweis dafür, dass Gott in Jesus sich wirklich für uns interessiert, dass er sich wirklich um meine Bedürfnisse kümmert, dass er meine Not zu seiner eigenen macht, wie es ein guter Hirte eben tut. Aber wenig später weist Jesus auch noch auf seine Auferstehung hin. Er sagt dann ein bisschen später in Vers 17 und 18, und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben, und ich habe auch die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Das zeigt auf der anderen Seite eben die Macht, die Power, die Souveränität Gottes. Jesus sagt, ich habe die Macht, letztlich von den Toten aufzuerstehen. Der Tod ist besiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und eben beides zusammen macht Jesus zu dem Perfekten, zu unserem perfekten Hirten. Und das möchte ich abschließend gerade euch Täuflingen nochmal so richtig bewusst zusprechen, aber auch uns alle dran erinnern, warum Jesus tatsächlich der perfekte Hirte ist und warum das so großartig ist. Um nämlich einem Gott, also demjenigen, der die höchste Autorität in unserem Leben haben möchte, um den ganz vertrauen zu können, braucht diese Instanz, diese Autorität, dieser Gott eben diese zwei Charaktereigenschaften und zwar voll ausgeprägt. Auf der einen Seite, er muss stark sein, er muss Macht haben, er muss Power haben. Das ist so die eine Seite. Aber er muss gleichzeitig barmherzig sein, liebevoll, einfühlsam. Er muss sich um uns kümmern können. Und das Problem ist für uns, und das sieht man auch so in der Theologie und in der Kirchengeschichte und so weiter, dass es total schwierig ist für uns, beide Aspekte Gottes gleichzeitig hochzuhalten, gleichzeitig zu betonen. Und wenn wir einen überbetonen, entsteht quasi Irrlehre und dann entsteht auch ein Zerrbild Gottes, was dann mehr Schaden anrichtet als Gutes. Also zum Beispiel, wenn wir die eine Seite überbetonen, ist folgendes: ein Gott, der nur stark und mächtig ist, aber bei dem ich nicht sicher sein kann, dass der seine Power auch für mich einsetzt, zu meinem Schutz, zu meinem Segen, bei dem werde ich auf Distanz gehen. Vor dem habe ich eigentlich nicht nur Respekt, sondern auch einen gewissen Angst. Und indem ich innerlich zurückgehe, wird mir Gott immer ferner, immer fremder. Das ist besonders das Problem für Menschen, die mit Gott leben wollen und die irgendwie jähzornige, gewalttätige oder einfach ganz unberechende Eltern und besonders Väter gehabt haben. Und wenn die denn von Gottes Macht hören und von seiner Kraft und wenn er Dinge tut, dann ist ihnen das total suspekt oder haben eigentlich Angst davor und wollen das nicht. Und dann kommen wir Theologen oft und sagen, naja gut, okay, ich sehe, das tut euch nicht so gut und deswegen versuchen wir das so runter zu dimmen und versuchen das so Gott so ein bisschen in Watte zu packen. Und dann versuchen wir das zu relativieren. Und immer, wenn es um die Punkte geht, wo Gott Macht hat und Power hat und sich gewisse Dinge durchsetzt, da sagen wir, na, das ist gar nicht so gemeint, das gilt heute nicht mehr. Heute haben wir den liebenden Gott, und der sich um uns kümmert und der nur die besten Gedanken für uns hat und so weiter. Und das andere ist so ein bisschen alt. Das Problem ist aber dabei, dass wenn ich einen Gott habe, der mich zwar kennt und der mich lieb hat und der einfühlsam ist und der weiß, wie es mir geht und der mich sieht und der mich hört und so weiter, der nützt mir letztlich gar nichts, wenn der nicht die Power hat, mich zu beschützen vor den Kräften des Bösen, entweder von außen oder von innen. Es ist zwar nett, einen Hirten zu haben, der für mich stirbt, aber wenn das nicht die Machtverhältnisse verändert, wenn dadurch nicht dem Bösen die Macht genommen wird, dann habe ich am Ende nichts davon. Dann bin ich vielleicht nicht alleine in meiner Not, ist der Hirte zwar bei mir, aber am letzten ist auch der Hirte verletzt und am Ende geht auch der Hirte weit drauf und dann sind wir beide tot. Und davon habe ich letztlich auch nichts. Vielleicht besser, als ganz alleine drauf zu gehen, aber so wirklich hilft mir das auch nicht. Und deswegen ist die Betonung in der Bibel so klar, dass Jesus eben beide Aspekte vollkommen verkörpert. Und deswegen ist er eben der perfekte Gott, der perfekte Herr, der perfekte Freund unseres Lebens, weil er eben sowohl stark ist als auch liebevoll. Sowohl meine ganz persönlichen Interessen im Blick hat, als aber auch das große Ganze und er in der Lage ist, das Böse zu besiegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir betonen, er ist nicht nur für unsere Sünden am Kreuz gestorben und hat den Preis für unsere Schuld bezahlt, natürlich hat er, großartig, sondern dazu gehört unmittelbar, das sind zwei Seiten einer Münze, dass er die Macht hat, aufzuerstehen zu einem Leben, in dem das Böse schon mal prinzipiell besiegt ist und in dem das Böse dann auch nach und nach seine Macht in unserem Leben verlieren muss, bis am Ende, am Tag, wenn er dann wiederkommt, nur noch das Gute übrig bleibt. Genau, und genau das drückt ihr letztlich auch mit eurer Taufe aus. Und die Taufe bedeutet eigentlich, das, was für Jesus gilt, soll nun auch für mich gelten. Wenn ich mein Leben angucke, wenn Gott mein Leben anguckt, wenn andere Menschen mein Leben angucken, aber die anderen Menschen, da weiß man nie, ob die es kapieren. Wichtig ist, dass du selbst das kapierst und dass du weißt, dass es Gott so ist. Das sagt, wenn Gott mich sieht, sieht er Jesus. Wenn er an mein Leben denkt, dann sieht er das nicht mehr getrennt von Jesus. Das gehört zusammen. Und genauso wird das eben symbolisiert in dieser Taufe. Man ist untergetaucht, um zu sagen, ja, ich bin mit Jesus der Sünde gestorben. Ne? Weil da, wenn du lange genug im Wasser bist, dann stirbst du, ist offensichtlich. Ne? Und dann bist du aber aufgetaucht mit Jesus zu einem neuen Leben, in dem Gott nun eben die letzte Macht in deinem Leben hat und nicht mehr die zerstörerischen Kräfte von Sünde, Tod und Teufel. Und mit diesen neuen Realitäten und mit diesem besseren, perfekten Hirten an eurer Seite könnt ihr nun wirklich voller Zuversicht euer zukünftiges Leben angehen und dem entgegensehen. Und wir freuen uns, dass wir da gemeinsam unterwegs sind. Und was für die Täuflinge gilt, gilt natürlich auch für uns alle. Und wenn ihr sagt, für mich gilt es noch nicht, hört sich aber richtig gut an, ich würde es eigentlich auch gern haben. Sprich mit uns. Sprich mit den Täuflingen, frag jemanden, den du irgendwie kennst und sag, hey, wie kann ich das auch haben, dieses neue Leben? Amen.